In der Bibel haben wir die Verse, die haben wir heute schon gelesen, in Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 3. Jesus antwortet ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Halleluja. Diese meine Bibel ist das Wort Gottes. Alle Verheißungen Gottes werden sich erfüllen. Ich bin, wer die Bibel sagt, dass ich bin. Ich kann, was die Bibel sagt, dass ich kann. Und ich habe alles, was die Bibel sagt, dass ich habe. Und das alles in den wunderbaren Namen. Kannst ihm einen Applaus geben? Halleluja, Halleluja. Ich möchte für dieses Wort beten, dass Gott dieses Wort bewegen möchte, dass du möchtest in diesem Wort einsteigen und dass die Verheißung Gottes durch seinen Geist in deinem Leben auch möchte heute wahr werden in Jesu Namen. Vater, wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir zum Thron deiner Gnade kommen dürfen. Wir danken dir, dass du, der König der Könige, jede Zeit offene Ohren hast für uns. Wir danken dir, Herr, dass du sagst, dir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, Herr. Und du befähigst und sagst, geht hin und mache zu Jünger. Herr, wir brauchen Erkenntnis von dir. Wir brauchen die Liebe deiner Gnade. Wir brauchen die Offenbarung deines Geistes. Wir brauchen die Bereitschaft in der Kraft Jesu Christi, Herr. Und bitte führe jetzt dieses Wort, Herr. Wir danken dir. Du bist ein Gott, der uns erneuert. Ich verheiße deinen Segen für jede einzelne Seele. Ich verheiße, Herr, wirklich, Herr, dass jeder Einzelne möchte das Wort aufnehmen, dass die Sinne erneuert werden, dass das Herz bereit ist, dass wir in deiner Gnade gehen. Verheißen wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Darfst dich gerne hinsetzen, schnall dich an in Jesu Namen. Oh, Leute. Wenn wir über das Heil in Christus, wenn wir über das Evangelium reden, wo basieren wir uns? Am Wort Gottes. Wir haben ja als Christen, sagen wir, dass unsere größte Liebe gehört dem Herrn. Unsere erste Liebe gehört dem Herrn Jesus. Und Gott steht an uns in erster Stelle. Steht Gott bei mir an erster Stelle? Kann ich einen Test machen, zum sehen, ob Gott bei mir an erster Stelle ist? Ja, ganz einfach. Du musst einfach nur sehen, wie viel Zeit du, oder besser gesagt, wie intensiv du dich mit seinem Wort beschäftigst. Wenn du dein Wort auf dem Handy hast, wo verbringst du mehr Zeit am Handy? Mit dem Wort oder mit den anderen Apps? Wenn ich jetzt hier müsste Rechenschaft geben, es könnte ein bisschen peinlich für mich werden. Sind wir wirklich? Die Bibel zeigt uns, und so beginnt das Evangelium, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Das Erste, was wir sehen, ist, dass Gott ist der Schöpfer. Gott, er führt uns, und wenn wir die Gnade Gottes sehen in unserem Leben, wenn du jetzt das erste Mal diese Geschichte hörst, die Gott mit den Menschen geschrieben hat, eine Geschichte, die vor tausenden Jahren beginnt und bis heute nicht zu Ende ist. Die Geschichte nennt man das Evangelium. Das Evangelium bedeutet auf Deutsch die gute Nachricht. Und ich möchte dir mal jetzt Schritt für Schritt mal zeigen, was das Evangelium ist. Am Anfang schuf Gott. Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Er ist der Schöpfer des Universums. Er ist der Schöpfer von den Trillionen von Sternen, von den Milliarden Galaxien. Er ist der Schöpfer von dem kleinsten Wesen, von dem Mikrokosmos. Und er hat die Welt geschaffen. Und dann sagt er, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde. Ist schon in der Mehrzahl, zeigt schon, dass Gott in der Dreieinigkeit schon hineinkommt. Und er schafft Adam und Eva, der Mensch nach Gottes Bilde. Am Höhepunkt seiner Schöpfung macht Gott den Menschen, Adam und Eva, nach seinem eigenen Bilde. Sie leben im Garten Eden in enger Gemeinschaft mit Gott, ohne Scham, ohne Angst, ohne Trennung, mit einem erneuerten Geist, mit einem erneuerten Sinn, mit einer menschlichen Eigenschaft, die sündlos war. Nicht nur in Bezug auf Sünde, sondern in Bezug auf Perfektion, in Bezug auf Vollheit in Körper, Seele und Geist, mit einer mentalen Fähigkeit, die wir heute nicht mehr kennen, mit einer Sehkraft, die wir nie werden erahnen, vor dem wir zu Gott kommen, und sie konnten hören, nicht nur das umfeldsmäßig, sondern Gottes Stimme hören. Und sie waren im Paradies. Sie waren im Garten Eden. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und dann kam der Sündenfall. Gott gab den Menschen alles, er konnte von allem essen, er konnte sich überall bewegen, er hatte den Garten Eden ganz, er hatte nur eine Beschränkung. Und diese eine Beschränkung hat Gott ihm gegeben. 1. Mose 3, Vers 6 steht es, und die Frau schaute an, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen war. Und sie nahm von der Frucht und aß. Die Tragödie kommt in Garten Eden, kommt in der Welt hinein, wo der Mensch ungehorsam wird. Und mit diesem Ungehorsam kommt eine Trennung hinein. Diese Trennung bedeutet, die Gegenwart Gottes ist jetzt nicht mehr so da. Und wo Gott im Garten kommt und sagt, Adam, wo bist du? War er nicht mehr da, wo er sein sollte. Und er sagte, ich schämte mich, weil ich nackt war. Und Gott sagt, wer hat dir dieses gesagt? Was haben deine Ohren jetzt vernommen? Was ist mit deinem Wesen passiert? Du bist nicht mehr in Gemeinschaft mit Gott. Die Folgen, Trennung und Tod kommen in die Welt. Durch diesen Ungehorsam kam etwas in die Welt, was vorher nichts gegeben hat. Scham, Angst, Streit, Mühsal und der Tod. Adam und Eva wurden aus dem Garten vertrieben, weg von Gottes unmittelbare Gegenwart. In Römer sagt es denn, der Sündesold ist der Tod. Aber in diesem Fall kommt auch Gottes erstes Versprechen, ein Retter wird kommen. Doch schon in diesem Moment des Scheiterns kommt Gott mit einer Verheißung. Die Verheißung über die Rettung. Ein Nachkommen der Frau würde eines Tages die Macht des Bösen endgültig zerschlagen. Das ist das älteste Versprechen eines Retters in der ganzen Bibel. In Vers 15, im ersten Kapitel. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dich und dem Weibe. Es soll dir den Kopf zertreten. Ab diesem Moment nimmt der Mensch eine Dimension der Böshaftigkeit, die unvorstellbar war. Und die Welt war so böse, dass Gott sagt in 1. Mose 6, er hat sich entschieden, diese Welt aufzuräumen. Und da sagt die Bibel, aber Gott sah einen Mann, sein Name war Noah, ein gerechter Mann, ohne Tadel zu jener Zeit, und er wandelte mit Gott. Ein Mann ohne Tadel zu jener Zeit, und er wandelte mit Gott. Die Bibel sagt, was hilft es, wenn wir die Welt gewinnen und Schaden an unserer Seele? Und er hat das Kostbarste, was Gott ihm anvertraut hat, das hat er gepflegt. Das war seine Familie. Das ist das Kostbarste, was Gott dir gibt. Wenn die ganze Welt gewinnt, es bringt nichts. Und er hat für seine Familie gesorgt. Und Gott gibt ihm den Auftrag, eine Arche zu bauen, und die Welt, sie wird in einer Katastrophe von der Sintflut zerstört, bleibt nur seine Familie. Und Gott sagt, ich will nie wieder eine Sintflut schicken, sondern es soll ab jetzt Saat und Ernte, Sommer und Winter nicht mehr aufhören. Und er hat den Regenboden als Bund getan. Und dann kommt Gott und ruft einen Mann, sein Name ist Abraham. Und Abraham, der Beginn eines Volkes, die Verheißung vieler Generationen. Später berief Gott einen Mann namens Abraham. Er sprach zu ihm, aus ihm ein großes Volk zu machen. Und eines Tages, alle Völker der Erde würden durch sein Nachkommen, durch ihn gesegnet werden. In Vers 2 und 3 von Kapitel 12 von 1. Mose. Und ich will dich zum großen Volk machen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und ich will segnen die, die dich segnen. Gott kommt jetzt mit einer Berufung über die Wurzel, wo jetzt die Richtung hingeht in Bezug auf Errettung. Und da hat Abraham einen Sohn, und dann in dieser Konstellation wird Israel geboren. Jakob, der Sohn Isaaks, der Enkel von Abraham, der ein Mann war, der seine Standards nicht erneuert waren, nicht im Evangelium war, der ein Leben geführt hat, das ganz nach den Maßstäben der Welt, aber dann hatte er eine Begegnung mit Gott. Und diese Begegnung mit Gott litt er körperlich. Und Gott fragt ihn, wie heißt du? Er sagt, ich heiße Jakob. Er sagt, ab nun an sollst du Israel heißen. Israel, der Name kommt von Gott, die Berufung kommt von Gott, das Volk kommt von Gott, Israel gehört zu Gott. Und ab diesem Moment gibt es eine Berufung, über welches Volk das Stammvolk sein wird, über das Kommen des Messias. Und in dieser Familiengeschichte hat Jakob 12 Söhne und den Maßstab der Söhne Jakobs sind wieder die Maßstäbe, die nach dem Eden gescheitertes Projekt, nach dem Noah gescheitert, wo die ganze Welt zerstört wurde. Und jetzt sind die Söhne Jakobs wieder in diesem Maßstab. Und Gott braucht die Stämme, die als Nachfolger des Messias haben, sie müssen geheiligt werden. Denn eines Tages wird jedes Knie sich beugen. Und Gott lässt zu, dass Josef in eine Gefangenschaft geführt wird. Und Josef wird gebraucht, um diese Familie wiederherzustellen. Denn er kommt an der Macht und die Brüder kommen und befürchten und sie beugen sich, sie demütigen für ihn, vor ihn. Und da kommt Versöhnung und da kommt diese neue Gesinnung. Und dann kommen sie und sie werden vorbereitet für die Berufung, die Gott für sie hat. Wo es in Offenbarung steht, dass im Neu-Jerusalem, und die Bibel sagt, und die Stadt hat 12 Toren und auf den Toren 12 Engel und darauf geschrieben die Namen der Stämme der Kinder Israels. Ich möchte dir sagen, dass wenn du Israel nicht magst, wirst du im Himmel Schwierigkeiten haben. Denn alle Toren sind benannt mit den Stammvätern des Volkes Israel. Und die Bibel zeigt uns, dass sie bleiben in Ägypten und das ist auch prophetisch für wir, wo wir in der Sünde bleiben oft. Und Mose wird berufen als Befreier und Mose ist schon das Bild für den Befreier. Gott berief Mose, um Israel aus der Sklaverei zu befreien. Nach der wunderbaren Rettung durch das Rote Meer gab Gott dem Volk am Berg Sinai sein Gesetz, die 10 Gebote, damit es wisse, wie man in Beziehung mit einem Gott lebt. Gott kommt und gibt ihnen das Gesetz. Wo Gott Neues wirkt, wo später Jesus in diesem hineinkommt, er sagt in 2. Mose 20, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat und er bringt die 10 Gebote. Er sagt, du sollst keinen anderen Gott haben, du sollst kein Bildnis machen, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen, du sollst den Tag des Herrn ehren, du sollst Vater und Mutter ehren. Er sagt, du sollst im Bereich auf zwischenmenschlichen Beziehungen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen. Und wo Gott da hineinkommt, geht er noch weiter in Bezug auch auf, dass wir nicht sollen lügen. Und wir sollen nicht begehren. Und er bringt dieses Gebote für den Volk Israel. Und er sagt, ich bin der Herr. Und wieder scheitert die Geschichte. Sie werden in der Gefangenschaft Ägypten, trotz Gottes Fürsorge, wandte sich Israel immer wieder von ihnen ab. Schließlich führte diese Untreue zur Gefangenschaft. Von den 12 Stämmen werden 10 Die Nordstämme werden zur assyrischen Gefangenschaft kommen, wo sie nie wieder rauskommen. Die 2 Stämme vom Süden, Benjamin und Juda, kommen in der babylonischen Gefangenschaft, wo sie in verschiedenen Attacken werden gefangen genommen. Nach 70 Jahren unter Daniel kommen sie wieder. Und da kommt wieder die Verheißung. Und in 2. Chronik 36, und der Herr, ihrer Väter Gott sandte zu ihnen früh und immerfort, aber sie verspotteten die Boten, bis der Grimm des Herrn so hoch stieg, dass niemand mehr heilen konnte. Jesus kommt in einer Aussage, sagt, dass wo er sich die Stadt näherte, sah er Jerusalem und musste weinen über diese Stadt. denn sie hat ihn nicht erkannt, was für sie da war. Und er sagt, Jerusalem, Jerusalem, der du die Propheten tötest, der du steinigst die, die zu dir gesandt werden. Wie oft wollte ich deine Kinder versammeln, wie eine Henne ihre Küken. Aber ihr habt's nicht gewollt. Jetzt wird euer Haus verwüstet bleiben. Bis es wieder gehört wird, dass gesagt wird, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Die Verheißung Gottes, sie bleibt. Und die Verheißung vom kommenden Messias, die Verheißung mitten in dieser Zeit des Scheiterns und der Gefangenschaft, sprachen Gottes Propheten von einer kommenden Hoffnung, ein Retter, den Messias, der geboren werden sollte und die Herrschaft endgültig aufnehmen würde. Dieser Messias, der auch der Sohn Gottes, aber der auch Jesus Christus, der Gott ist. In Johannes 5, Vers 20 sagt er, es ist der Sohn Gottes, Jesus Christus. Er ist der wahrhaftige und der lebendige Gott. Das sagt uns die Bibel. Die Verheißung dieses kommenden Messias. Und dann kommt Jesaja, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt wunderbar, Rat, Kraft, Ewigvater, Friedefürst. Dass sein Reich kein Ende haben und die Herrschaft des Königs Davids. Wir haben diese Verheißung Gottes und ich finde das wunderbar. Gott wird Mensch. 100 Jahre nach der Verheißung, was niemand für möglich hielt, Gott selbst wurde Mensch. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit wie die Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Er kam auf diese Welt. Aber die Welt nahm ihn nicht auf. Aber alle, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Halleluja, Gottes Kinder zu heißen. Wie gesagt, er war das, der Schöpfer. In Johannes fängt so an, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und Gott war das Wort. Und alles ist durch dasselbe geschaffen und nichts, was geschaffen ist, wurde geschaffen ohne dasselbe. Und die Bibel geht weiter in Bezug auf die Berufung und sagt, und das Wort wurde Fleisch. Wir haben die Zusage Gottes in unserem Leben. Und er kam, und die Bibel sagt, dass er kam, um stellvertretend die ganze Sünde der Menschen auf sich zu nehmen. Jesaja sagt es, er hatte keine Gestalt noch Schönheit. Wir sahen ihn, aber da war kein Ansehen, das uns gefallen hatte. Er war der alle Verachteste und Unwerteste voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Gesicht vor ihm bewahrte. Für wahr, er trug unsere Krankheiten und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat wille geschlagen. Um unsere Sünde wille ist er getötet. Die Strafe liegt auf ihn, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Er sagt, wir gingen alle wie die Schafe in Irre. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr lud all unsere Sünden auf ihn. Die ganze Sünden der Welt. Und dies ist im alten Bund in Jesaja 53, wo wir in Israel waren, zeigt ich diesen Text einen Mann dort und er sagt, das ist bestimmt das Neue Testament. Nein, ich sage, das ist das Alte Testament. Das ist die Verheißung Gottes. Vom A bis Z der Bibel ist die Verheißung, Jesus Christus würde kommen, er rettet, er heilt, bewahrt und er kriegt und wer dem Namen des Herrn anruft, Halleluja, der soll errettet werden. Und das zeigt Gott uns in seinem Wort. Jesus lebte ein vollkommenes Leben. Ohne Sünde. Doch er wurde gefangen genommen, verurteilt und ans Kreuz genagelt. Dort trug er die Strafe, die eigentlich ihm zustand. Weil Gottes Verheißung in seinem Leben war und die Strafe, die uns tut, dadurch, dass er sie auf sich genommen hat, litt er. Und die Bibel sagt, dass das war nicht das Ende. Wenn dies das Ende wäre, wäre das Evangelium gescheitert. Paulus sagt, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre, so wären wir die traurigsten von allen. Aber in 2. Timotheus spricht er von der Verheißung Gottes. In Philippa und Epheser spricht er über den Sieg, den Gott uns gibt. Und in Kolosser 2 sagt er von 6 bis 9, in Christus allein ist die ganze Fülle der Gottheit enthalten. Und er sagt, und in Verbindung mit ihm seid auch ihr mit diesem Leben erfüllt. Er sagt, durch die Taufe seid ihr mit ihm begraben, aber auch zum neuen Leben, Halleluja, wiedergeboren. So wie er gestorben ist, so ist die Taufe, wenn du untertauchst, der Tod. Und wenn du vorkommst, so wie er vom Toten auferstanden ist, Halleluja, sind wir zu diesem neuen Leben auferstanden. Wenn wir Jesus aufnehmen, das bedeutet nicht, dass wir unser Leben verbessern, das bedeutet, du stirbst. Und ein neuer Mensch wird geboren in Jesus Christus, gewaschen mit dem Blut des Lammes. Er pilgert nach Zion. Unsere neue Heimat ist das neue Jerusalem. Das alte ist vergangen. Es ist alles neu geworden. Es ist alles neu geworden. Ah, Geschwister, ich traf diese Tage eine Person. Sie hat wohl vielen Jahren aus Versehen hier reingehen. Er war betrunken damals. Und Gott hat was Gigantisches in seinem Leben getan. Und er sagt, wie liebt Gott die Menschen so sehr. Und diese Eigenschaft geht durch die ganze Bibel. Gott ist gut, Gott liebt und Gott will, dass alle errettet werden. Ich möchte sagen, Gott ist so gut, dass es guter nicht geht. Ja? Gott liebt so sehr, dass keine Mutter könnte mehr lieben, als Gott liebt. Und wenn etliche Dinge passieren, sei dir sicher, Gott im Prinzip der Liebe, was wir heute oft nicht verstehen, er wird dich führen. Und wenn du Jesus in deinem Leben aufnimmst, hast du den Vater der Liebe, der für dich ist. Und da ist Jesus eigentlich auch dein Vater, weil er sagt, und sein Name ist wunderbar, Rat, Kraft, ewig Vater, Friedefürst. Und er sorgt für dich. Und der Auferstehung, der Sieg über den Tod, 3 Tage nach seinem Tod, steht Jesus lebendig aus dem Grab auf. Das ist das zentrale Ereignis, auf dem der ganze christliche Glauben ruht. Ich diskutierte mit einem Atheisten und er war sehr links und ich dachte, ich muss ein bisschen den Eis brechen und ich wollte mit ihm reden, dass er es versteht. Und da fragte ich ihn, Jesus am Kreuz, da hatte er zu Rechten und zu Linken hatte er Gekreuzigten. Hätte er beide retten können? Ja. Aber wer hat er gerettet? Der zu seiner Rechten. Warum nicht zu seiner Linken? Ich weiß nicht. Ich sage, ich möchte es auch nicht politisieren hier. Und das war wunderbar. Er fing an zu lachen. Und ich konnte ihn erzählen über das, was die Gnade Gottes in unserem Leben tut, unabhängig von dem, was wir getan haben. Denn die Gnade Gottes führt uns näher zu Gott. Petrus, wo er die Sünde erkannte, sagte, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Aber Jesus sagt zu ihm, komm du zu mir und ich will aus dir Menschenfischer machen. Die Gnade Gottes zieht uns immer zu ihm hin. Und wenn wir in der Gnade Gottes geben, schenkt Gott uns seit Anfang des Evangeliums, er schenkt uns sein Wort, er schenkt uns das Gebet und er schenkt uns die Gemeinschaft. Und die Bibel zeigt uns hier, Jesus steht von dem Toten auf, in 1. Korinther 15, 3 und 4. Denn ich habe euch zuallererst überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er auferstanden ist am 3. Tage nach der Schrift. Und jetzt kommt die Geschichte der Gemeinde. In der Apostelgeschichte schreibt Lukas und Jesus seine letzten Worte und ihr werdet die Kraft empfangen, die auf euch kommen wird. Der Heilige Geist. Und das geschieht, bevor Jesus in den Himmel zurückkehrt, versprach er, dass seine Nachfolger nicht allein bleiben würden. Er würde ihnen seinen Heiligen Geist senden, um ihnen zu leben und ihnen Kraft zu geben. Aber ich werde euch Kraft geben. Jesus, die letzten Worte waren auch, er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Also geht hin und mache zu Jünger. Er sagt, taufet sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Taufe Es ist die öffentliche Bekenntnis für unsere Beziehung zu Jesus. Und was Gott in unserem Leben tut, wo Jesus kam, er hatte die Fülle. Die Bibel spricht in Offenbarung, spricht er, dass vor dem Thron diese sieben Geister Gottes. Und in Jesaja 11 sagt, und es wird eine Rute hervorgehen aus dem Stamm Isai und ein Zweig aus seiner Wurzel wird Frucht bringen und auf ihn wird ruhen. Und dann sagt er, der Geist des Herrn, das spricht über Jesus, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rates, der Geist der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Geist der Furcht des Herrn. Und gefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Die Bibel spricht über Heiligkeit für diejenigen, die Jesus aufgenommen haben. Das bedeutet, wenn wir Jesus aufnehmen, dann ist der weltliche Standard nicht mehr mein Leben, sondern Gott schenkt mir Macht, den ganzen Dreck der Welt, dass ich mich absondere von den Sünden, dass ich ein geheiligtes Leben führe. Ich werde nicht perfekt sein, aber mein Ziel ist es, ich bin auf dem Weg zu Neu-Jerusalem. Und ich habe einen anderen Maßstab vom Leben, als die Welt hat. Das bedeutet, mein Herz ist verändert. Das bedeutet, mein Wort ist verändert. Die Bibel sagt, am Anfang war das Wort. Was für ein Wort nimmst du mit nach Hause? Was für ein Wort nimmst du in deinem Schlafzimmer? Wir merken oft gar nicht, wie viel wir Böses nehmen. Du siehst da irgendwas und da sind Kommentare. Und da sind so viele böshaftige, so viele perverse Kommentare und du liest sie und du bringst dieses dreckige Wort in deinem Bett hinein. Du merkst gar nicht, dass wir berufen sind in einen neuen Maßstab. Er sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Heilig bedeutet abgesondert. Gott schenkt uns Macht. Wenn du früher jähzornig bist, Gott schenkt dir Macht. Du brauchst nicht mehr jähzornig sein. Wenn du in Pornografie warst, Gott schenkt dir Macht. Du brauchst nicht mehr in Pornografie. Wenn du früher faul warst, Gott schenkt dir Macht, mit Freuden zu arbeiten, mehr als die andere. Wenn wir früher ungehorsam waren, keine Beziehung zu den Eltern haben, Gott schenkt uns Macht, in Versöhnung zu gehen. Gott schenkt uns Macht, Beziehungen wiederherzustellen, indem wir uns demütigen. Indem wir sagen, verzeih mir, es tut mir leid. Und dann auf einmal öffnet Gott Türen in einer Dimension, wo wir gar nicht wissen, was das bedeutet. Jesus sagt, ich komme wieder. Halleluja. Die Jünger, sie schauen nach oben und schauen und schauen und schauen. Auf einmal kommt der Engel und sagt, ihr Männer, was schaut ihr da nach oben? Dieser Jesus, den ihr auffahren sehen habt, wird genauso herunterkommen, wie ihr ihn auffahren sehen werdet. Die Bibel sagt, Jesus kommt wieder. Und er bereitet alles vor. Und ich finde das wunderbar. Ich hatte einen lieben Freund, er ist Bauer. Und er sagt, Jesus ist von seinem Thron noch nicht aufgestanden, aber er hat den Tisch schon weggeschippt, sagt er. Er ist bereit aufzustehen. Wenn wir sehen, was in der Welt passiert, sehen wir, es ist nicht nur die Vergangenheit. Das ist die ganze Geschichte von Eva, von Abraham, von Adam, von Noah, von Petrus, von Johannes. Die ganze Geschichte. Und die Bibel zeigt uns, dass Jesus wiederkommen wird. Und die Bibel sagt, dass die Geschichte, wenn Jesus wiederkommt, Paulus schreibt er, denn er sagt, ich habe euch zu sagen ein Wort des Herrn. Und er sagt, dass der Herr nach dem Befehl wird er Erzengel, Schall der Trompete, die Posaune schallen. Und er sagt, und dann werden die Toten in Christus zuerst auferstehen. Nachdem werden wir, die wir noch leben, mit ihnen gemeinsam in die Luft, in die Wolken Jesus begegnen. Die Bibel sagt uns über die Wiederkunft Christi erstens die Entrückung der Gemeinde. Die lebenden und verstorbenen Gläubigen werden zu Christus entrückt werden. 1. Thessalonicher 4. Zweitens sagt die Bibel von einer großen Trübsal. 7 Jahre, eine Zeit weltweit angeführt von Antichristen. Matthäus 24, Offenbarung 6. Dann spricht die Bibel von einer in der Natur eine apokalyptische Zeit. Kriege, Hungersnöte, Erdbeben, überschwemmische, kosmische Zeichen im Himmel. Und dann spricht die Bibel, dann wird ein Krieg gegen Israel sein, Armageddon. Alle Nationen der Erde werden sich gegen Israel wenden und werden Israel bekämpfen. Und wenn dieser Krieg ausbricht, wird Jesus persönlich erscheinen, wird eingreifen. Und da wird Israel erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und ganz Israel wird sich bekehren. Wiederkunft Christi in Macht. Er greift persönlich ein und besiegt die Feinde auf Verstehung der übrigen Toten, das Gericht, die Gerechten zur ersten Auferstehung, später die Ungläubigen zum Gericht, Offenbarung 20. Tausendjähriges Reich, Millennium, Christus regiert sichtbar auf Erden, Offenbarung 20. Letzter Aufstand, Neuschöpfung. Nach dem Millennium ein letzter Angriff von Gog und Magog. Dann neuer Himmel und neue Erde in der Offenbarung. Was bedeutet das für mich? Das bedeutet, dass wenn ich im Evangelium teilnehme, bedeute ich, Paulus sagt es in Römer Kapitel 10, damit wir einsteigen können. Die erste Predigt von Petrus, dieser Fischer, der eigentlich keine Ahnung hatte, nachdem er vom Heiligen Geist gefüllt hat, er sagt, tut Buße und lasset euch taufen. Das war die erste. Damit wir zu Jesus kommen können, muss eine Erkenntnis der Sündhaftigkeit sein und wir müssen die bereit sein, Gottes Ruf zu hören. Paulus sagt in Römer 10, dass dann wir dann auch, Johannes sagt jetzt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Paulus sagt, wenn wir mit dem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist, Römer 10, Vers 9, und von Herzen glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, werden wir errettet. Und das ist das Gebet der Errettung, das Übergabegebet. Vielleicht möchten Sie heute dieses Gebet tun. Stehen wir bitte auf. Wenn du willst, darfst du gerne mit mir beten. Du kannst einfach dieses Gebet vor dem Herrn sehen. Lieber Herr Jesus, ich erkenne, dass ich ohne dich von Gott getrennt bin. Dass ich gesündigt habe und meinen eigenen Weg gegangen bin. Es tut mir leid, ich bitte um Vergebung aller meiner Sünden. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist und dass du auferstanden bist, dass du lebst. Ich bitte dir, komm in mein Leben. Ich übergebe dir mein Leben, so wie es ist, mit allem, was ich mitbringe. Sei du ab heute mein Herr und Heiland. Danke, dass du mich aufnimmst. Und ich proklamiere dich als meinen einzigen Herr und Heiland. Zur Ehre von Gott Vater. Im Namen Jesu. Amen. Kannst dem Herrn einen Applaus geben? Halleluja. Halleluja. Die Bibel nennt dieses Gebet Bekehrung. Und wenn wir zulassen, dass Gott uns führt, ich möchte dich ermutigen, die Bibel zu lesen. Fang an mit dem Evangelium Johannes. Wo Nikodemus dieser Weise, er kommt zu Jesus und er weiß nicht, was er tun soll. Und wenn wir eine wahre Begegnung mit Gott haben, dann verlieben wir uns an Gottes Wort. Ich muss ganz ehrlich sein, ich war schon 40 Jahre alt, ich war Pastor und das Wort war für mich nur ein Buch von guten Ratschlägen und mit Texten, die ich mich zum Wort vorbereite. Ich wusste, dass die Bibel, dass Gott dadurch spricht, aber diese lebendige Beziehung zu Gottes Wort hatte ich nicht. Und ich habe eins gelernt, wenn ich wirklich neu geboren bin in Christus, liebe ich Gott Vater, liebe ich Gott Sohn, liebe ich den Heiligen Geist, ich liebe sein Wort. Und das ist für mich eine Etappe. Auf einmal diese Sehnsucht, mit Gottes Wort Zeit zu verbringen. Diese Sehnsucht, aber alles zur Seite zu lassen. Diese Sehnsucht, die Erstlinge des Tages, nicht mit den bösen Nachrichten, die kommen, mit all die Dunkelschau oder wie sie heißen, sondern mit die Gottesschau. Nicht all die Nachrichten nehmen, wie viel Krieg es gibt, sondern wie viel Frieden Gott gibt. Nicht die Nachrichten, wie viel krank geworden sind, die Nachrichten, wie viel gesund geworden sind durch Jesus Christus. Nicht die Nachrichten, wo sie über die andere ratschen, sondern Nachrichten, wo Gott über dein Leben Verheißungen bringt. Wo du vorbereitet bist, wo du gefüllt bist in seiner Gnade, wo du vorangehen kannst und wo er dich führt. Und Vater, in Jesu Namen, bring wir dieses Wort im Leben deiner Kinder her. Herr, du kennst jeden einzelnen deiner Kinder. Du kennst, Herr, die Moment, wo sie dich aufgenommen haben. Du kennst aber auch den Weg, Herr. Du kennst die Herausforderung. Du kennst, wo wir gefallen sind, wo wir gesündigt haben. Du kennst, Herr, wo wir oft dich verleugnet haben, Herr. Wo wir nicht ernst genommen haben. Wo wir nicht Jünger gemacht haben. Wo wir nicht, Herr, das ernst genommen haben mit Bekehrung, mit Taufe, mit Jüngerschaft. Herr, mit Gottes Wort, mit Gemeinschaft, mit Gebet. Vergib es uns, Herr. Schaff in uns, Herr, ein neues Herz. Und gib uns einen neuen bewegenden Geist in der Gnade deiner Liebe, Herr. Herr, wir brauchen dich, Herr. Ich bitte, dass du jetzt mit Heilung kommst. Heilung in den Herzen, Heilung in den Sinnen, Heilung in der Familie, Heilung in der Erinnerung, Heilung, Herr, in den Blockaden, Heilung in den Missbrauch, Heilung, Herr, in der Elternschaft, Herr. Herr, da, wo diese Blockade zwischen Eltern und Kindern ist, komm mit Versöhnung, Herr. Herr, dein Wort sagt, wem der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei. Ich verheiße Freiheit im Leben deiner Kinder. Jeder Einzelne, der von diesem Wort besucht wird, Herr, das ist eine Freiheit. Vater, im Namen Jesu, Herr, alle feurige Pfeile, alle Unterdrückung widerstehen wir im Namen Jesu. Wir proklamieren deinen Segen, wir proklamieren die Liebe zu Gott, die Liebe zu dem Nächsten, Herr. Und dass wir wirklich Werke, Herr, der Gnade tun, Herr. Dass wir Menschen helfen, Herr. Dass wir Menschen sehen, Herr. Dass wir die Menschen sehen, wie du sie siehst, mit Liebe, mit Gnade, mit Wertschätzung, Herr. Und dass wir bereit sind, uns zu demütigen, um Vergebung zu bitten, Herr. Und dass wir bereit sind, zu Pilger nach Zion, Herr. In deiner Liebe, in deiner Gnade, in dem Bewusstsein, du bist unser Gott. Wenn wir auch viele Fehler gemacht haben, wir sind deine Kinder. Wir sind Königskinder. Wir Pilger nach Zion. Unsere neue Heimat ist das neue Jerusalem, Herr. Und wir proklamieren dein Segen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und wir geben die Ehre, Lobpreis, Dank und Anbetung, Herr. Im Namen Jesu, im Namen Jesu.